Das ist eine gewachsene Entscheidung gewesen. Ich hatte mich intensiv auf diesen Besuch vorbereitet. Ich habe mit der Botschafterin und den Botschaftsangehörigen viel gesprochen. Und als ich dann im Land war, habe ich zunehmend gemerkt, dass ich die Raison der deutschen Politik, das waren ja alle Parteien, meine auch, aber im Grunde alle Parteien, nämlich einerseits zu sagen, ihr kämpft für die Freiheit, ihr seid die Speerspitze Europas, wir bewundern euch für euren Mut und lassen euch damit ganz alleine nicht länger durchhalten konnte. Ich merkte also, dass ich da an der Grenze der Unaufrichtigkeit agiert habe und dann habe ich sehr lange überlegt, ob ich aussprechen sollte, was ich richtig fand.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen, herzlich willkommen im Wochenende. Und wenn Sie clever waren, dann ist es ein richtig langes Wochenende. Stichwort Brückentag. Wir grüßen heute mal ausdrücklich unsere Hörer im Ausland. Wir haben nämlich Hörer unter anderem in Norwegen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Kenia, Israel und Montenegro. Und ganz besonders herzliche Grüße gehen in die USA. Denn in wenigen Tagen, fast schon in wenigen Stunden, wählt ihr euren neuen Präsidenten bzw. eure neue Präsidentin. Alles, alles Gute für euch, egal wie ihr euch entscheidet. Was haben wir für heute bei Hamburg am Morgen im Angebot? Wir hören mal etwas intensiver bei einem Mann rein, der gern Kanzler werden möchte. Kann also nicht Olaf Scholz sein, weil der will ja Kanzler bleiben. Ich spreche von Robert Habeck. Er hat gerade ein höchst bemerkenswertes Interview gegeben, und zwar für den neuen Funke-Podcast »Meine schwerste Entscheidung«. Habeck spricht mit Laura Himmelreich und Jochen Gaugeler aus der Funke Zentralredaktion darüber, wie er 2021 den Wahlkampf von Annalena Baerbock mehr oder weniger torpediert hat. Offene Worte, die wir heute etwas auseinandernehmen. Und dafür habe ich einen Mann zugeschaltet, der wie kaum ein anderer für offene Worte steht. Journalist, Podcaster und Moderator Hajo Schumacher. Und ich glaube, es gibt in Deutschland keine politische Talkshow, in der Hajo noch nicht zu Gast war. Aber es gibt noch einen übergeordneten Grund, warum ich ihn heute für uns sozusagen verpflichtet habe. Dazu gleich mehr. Erstmal guten Morgen nach Berlin und hallo Hajo.
Hallo Marcel, so schön beim Interviewer der Herzen zu Gast.
Das ist schon mal eine gute Einladung. Ich möchte mit dir über ein paar aktuelle Statements von Robert Habeck sprechen. Aber eins möchte ich vorab klären und du musst mir mal helfen. Stimmt das oder bin ich auf der falschen Spur? Du hast 2006 eine Dissertation geschrieben, korrekt?
Ja, vorgelegt, ja.
Und als das, als das bei mir aufploppte, dachte ich, Mensch, Hajo ist genau der Richtige für heute, denn der Titel der Dissertation lautet Machtphysik, Führungsstrategien der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel im innerparteilichen Machtgeflecht 2000 bis 2004. Das heißt, du bist mit Politik und entsprechenden Machtspielchen doch vertraut, oder?
Ja, wenn du jetzt einen kurzen Ausschnitt aus meiner Biografie willst du es hier? Wann gebe ich dir? Ich war damals, war ich schon so 10, 15 Jahre in diesem politischen Betrieb drin. Ich bin ja als Lokalzeitungsmensch angefangen und dann irgendwann für den Spiegel in Bonn und später in Berlin gelandet. Und ich hatte so ein Oberflächlichkeitstrauma. Und ich dachte, Mann, ey, jede Woche muss ich mich wieder über irgendwas aufregen, so von Berufswegen. Und ich würde da gerne mal ein bisschen tiefer rein.
Ja.
Eine Partei, wie funktioniert? Naja, am Ende geht es ja immer um Macht. Ne? Also wer hat die Macht über die Debatte, wer hat die Macht über Mehrheiten und. Und Angela Merkel ist da einfach, man muss das nicht als toll finden, aber es ist ein echtes Experiment als evangelische Frau aus dem Osten in einer katholischen Männerpartei des Westens Erfolg zu haben. Das ist wirklich ungewöhnlich. Das ist der schwarze Schwan.
Und wenn wir uns das heute mal angucken mit Robert Habeck, da, ich will nicht sagen Parallelen, aber diese Art und Weise, wie man Politik macht, ist ja auch ein ganz besonderer Stil. Der Mann will ganz nach oben. Und deswegen dachte ich, wir hören uns das mal beide zusammen an und vielleicht ist da auch was Spannendes für unsere Hörer dabei. Bin ich jedenfalls fest überzeugt. Wann ist dir Robert Habeck eigentlich das erste Mal aufgefallen als Politiker? Wann hast du das erste Mal gedacht, oh, da ist einer, den behalten wir mal im Auge?
Das war Schleswig-Holstein, als er da Minister war. Und es gab da ja, was gab's da alles? Den Schweinekrieg und den Buschenkrieg. Und Habeck hat was wirklich Bemerkenswertes hingekriegt. Er hat es geschafft, die Menschen zusammenzubringen an einen Tisch. Also Grüne und Landwirte zum Beispiel sind ja so Endgegner. Und Habeck hat das hingekriegt, auch mit mit gegnerischen gesellschaftlichen Gruppen einen Dialog hinzukriegen. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, kooperatives Führen. Und es gibt ja auch das andere, so dieses von oben runter, dieses autoritäre Führen. Das kann Habeck auch, aber er verschleiert das Ganze. Und er hat ja immer diesen Retriever. Man möchte ihn ja immer so ein bisschen streicheln und ihm Leckerli zuwerfen und sagen so. Und das darf man nicht unterschätzen, was dieser Gestus so ausmacht. Also Friedrich Merz, hast du jetzt nicht das Gefühl, du möchtest ihn streicheln und ihm Leckerli zuwerfen.
Hast du deine Meinung über Habeck in den letzten Monaten oder Jahren auch mal korrigieren müssen? Oder sagst du, nee, der zieht das gnadenlos durch, im Guten wie im Schlechten?
Also korrigieren hieße ja komplett verändern. Also ein Was mich wirklich gewundert hat, ist, weil er ist ja, das wissen wir nun alle, kommt ja aus den Gesellschaftswissenschaften, aus der Literatur und hat ja auch so ein gewisses kulturelles Feingespür. Und was mich wirklich gewundert hat, ist, dass er bestimmte Dinge, von denen wir heute sagen, ja gut, das hätte man aber auch gleich merken können, ob das jetzt das Heizungsgesetz war oder auch Lieferkettengesetz oder die Atomkraftwerke oder, das fehlte ihm, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen das Gespür, beziehungsweise er war so gefangen in seinen grünen Glaubenssätzen. Und es hätte, ich meine, wir erinnern uns, als der Ukraine-Krieg angefangen ist, da hatte ja diese Regierung ihre beste Zeit, weil sie alle über Schatten springen mussten. Jeder musste irgendwas tun, die SPD musste auf einmal aufrüsten, die Grünen mussten auf einmal schmutzige Kraftwerke laufen lassen, die FDP muss auf einmal Kohle raustun. Also sie waren alle raus aus ihren Rollen und das war die beste Zeit. Ich dachte, Habeck ist schlau genug, dass er dieses Unkonventionelle, dieses Ungrüne, Stichwort Joschka Fischer, sich ein bisschen beibehält. Aber man hatte den Eindruck, er musste dann wieder ganz zurück auf Kurs. Und jetzt will er Kanzlerkandidat werden, jetzt ist alles noch schwierig.
Kommen wir mal zu der ersten Aussage, die ich dir und den Hörern vorspielen möchte, aus dem bereits angesprochenen Podcast. Hier Robert Habeck auf die Frage, hier kommt seine Antwort auf die Frage, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Ich denke, es ist die schwerste Entscheidung gewesen. Das erste Mal, als ich mich für Waffenhilfe für die Ukraine ausgesprochen habe, das war noch vor dem Angriffskrieg von Putin 22 im Mai 21 in der Ukraine.
All die Situation damals, Bundestagswahlkampf, Annalena Baerbock will Kanzlerin werden, Habeck hat zurückgezogen, ja. musste zurückziehen, wie auch immer, fährt dann in die Ukraine, besucht die Front, die es ja schon damals gab und bricht dann ein Tabu. Hajo, gebe ich die Situation von damals korrekt wieder?
Jein. Es war damals ungewöhnlich, deswegen hat er ja auch in Deutschland richtig was auf die Jacke gekriegt, ne? Ging ja dann um die Debatte Defensivwaffen. Was sind da eigentlich? Ja, also gibt es Defensivwaffen. Und also Kram. Das wirklich Bemerkenswerte daran finde ich, Habeck hat ja eigentlich gar nicht entschieden. Er hat doch nur was gefordert. Er hat einfach nur gesagt, nachdem ich mir das hier angeguckt habe, finde ich, die Ukraine müsste verstärkt bewaffnet und so weiter werden. Das ist doch keine Entscheidung. Das ist nur ein Quatsch. Und das zeigt natürlich die ganze List von Robert Habeck. Der Podcast hat ja meine schwerste Entscheidung. Entscheidungen sind Heizungsgesetz, sind Atomkraftwerke abschalten, sind Lieferkettengesetz. Das ist politisches Entscheiden. Oder Omid Nuripur und Ricarda Lang als Parteivorsitzende zu Bett bringen. Da hat er ja auch mitgeschoben. Ja, also das sind Entscheidungen. Und daran sind wir wieder bei Machtschleue. Er schafft es den Interviewern, sehr geschätzte aus dem Berliner Büro von Funke, die sind ja auch immer sehr gute Interviewer und so, er schafft es, die so auf ein falsches Feld zu locken. Weil er natürlich damit weggeht von seinem eigentlichen Job. Das ist nämlich Wirtschaftsminister. Da hat er nicht so viele tolle Entscheidungen getroffen, die uns jetzt so im Gedächtnis bleiben. Und er lockt jetzt quasi im Hinblick auf seine Kanzlerkandidatur das Thema schon mal so Außenpolitik. Oh, ich und die Seelenverwandtschaft von Zelensky, ist ja wieder der Retriever, ne? So schön emo-mäßig da reingehen. Und hätte gern die Frage beantwortet gehabt, Herr Habeck, sagen Sie mal, das ist doch eigentlich keine Entscheidung. Ja, das war ein dramatischer Moment, das war ein vielleicht auch ein mutiger Moment. Vielleicht will er sich da auch ein bisschen entschuldigen jetzt schon mal für seinen eigenen Wahlkampf, weil er ja damals an der Baerbock
kommen wir auch gleich nochmal zu.
Also da, man sieht die ganze Schleue von Robert Habeck in diesem Podcast.
Hajo, vielleicht auch ein bisschen, also mit der schwersten Entscheidung, möglicherweise auch darauf bezogen, ich spiele gleich nochmal zwei, drei andere O-Töne vor, das überhaupt zu äußern, weil er hat das scheinbar, das ist meine Interpretation, sehr bewusst gemacht und vielleicht spielt da auch noch eine andere Situation eine Rolle. Wenn du einverstanden bist, springe ich einmal zurück zu einem sehr legendären O-Ton von Annalena Baerbock.
Bei manchen Dingen sind wir einfach sehr anders und dann gibt's natürlich Themen, ja, vom Hause her. Kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken? Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel und das passt gut. Ich glaube halt, das ist gut, dass wir ein Ding, es wäre doch blöd, wenn wir genau beide sagen, ich bin aber Völkerrechtsexperte oder ich bin aber Landwirtschaftsexperte, ja, dann würden wir uns dauernd streiten, wer dieses Themenfeld jetzt besetzen darf.
Also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal jemand seinem eigenen Parteikollegen so eine reingehauen hat, wie Annalena Baerbock das damals. Ja, das finde ich schon heftig, was sie damals gemacht hat. Und meine Frage ist jetzt, kann es nicht auch sein, dass damals, als Robert Habeck in der Ukraine war, möglicherweise, er wusste ja, was er tut. Und ich glaube, ich kann das auch gleich noch mal ein bisschen untermauern. Hat er nicht auch ein bisschen Rache an Annalena Baerbock genommen damit? Weil diese Aussage, ich finde es heftig, aber möglicherweise täusche ich mich.
Aber lieber Herr Marzl, erklär mir, was du daran heftig findest.
Naja, erstmal die Art und Weise. Und es ist ja noch schlimmer als das, was Friedrich Merz gemacht hat mit, das ist ein Kinderbuchautor. Also ja. Zu sagen, also das auf eine Ebene runterzuziehen, du kannst mit Schweinen umgehen, aber ich mache Völkerrecht und ich weiß schon, was lange.
Aber sorry, ganz ehrlich, was nötigt mir eigentlich mehr Respekt ab? Mir jetzt.
Ja, jetzt bin ich aber gespannt.
Ein Landwirt, eine Landwirtin, die 365 Tage im Jahr 24/7 mit ihren Viechern zugange ist, die mit Milchquoten und EU und verfallenen und so weiter, bringt mir deutlich mehr Respekt ab als irgendeine Völkerrechtlerin mit dem warmen Hintern auf einer Professorenstelle an der Hals.
Hajo, das ist eine spannende Diskussion. Inhaltlich gebe ich dir recht, aber so hat sie es ja nicht gemeint.
Ja, aber am Ende des Ganzen, um Gottes Willen, jetzt bin ich Annalena Baerbock. Da merkt man mal, was du für ein Zucks bist, wie komme ich hier in so eine Rolle rein. Was sie gemeint hat, und das fand ich gar nicht mal so doof zu sagen, so, der hier hat richtig ein bisschen Mott am Stiefel und ich komme wo ganz anders her. Zusammen sind wir eine gute Kombi. Ja, das ist ein bisschen so Beckenbauer und Schwarzenbeck. Ne? Der eine ist so der ganze Fußballer und der andere, der einfach mal mit dem schmutzigen Stiefel alles abrollt. Mhm. Also sagen wir mal so, wenn man will, kann man das natürlich als eine Spitze empfinden.
Ja.
Und empfindlich wie Politiker und Politikerinnen sind, werden sie das auch tun. Ja, und das ausgerechnet Annalena Baerbock jetzt so tut, als sei sie so geisteswissenschaftlich oder politisch irgendwie weiter oder eher als Habeck, finde ich auch ein bisschen vermessen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, sie ist jünger, sie ist Frau, sie darf das. Man kann das auch nicht.
Spannend, also da kommen wir ja schon hier so richtig auf den Trip, völlig offen die Diskussion, finde ich sehr gut. Nochmal zurück zu der Aussage von Robert Habeck, dass das seine schwerste Entscheidung war. Du hast das ja so ein bisschen eingeordnet, Waffenlieferungen an die Ukraine zu befürworten. Und das muss man ja nochmal sagen, bevor Putin die Ukraine tatsächlich im großen Stil angegriffen hat, das als Grüner. Jetzt wird er auch noch gefragt, wie ist er denn zu dieser Ansicht gelangt. Er erklärt uns auch, wie er überhaupt zu dieser Überlegung gekommen ist.
Das ist eine gewachsene Entscheidung gewesen. Ich hatte mich intensiv auf diesen Besuch vorbereitet. Ich habe mit der Botschafterin und den Botschaftsangehörigen viel gesprochen. Und als ich dann im Land war, habe ich zunehmend gemerkt, dass ich die Raison der deutschen Politik, das waren ja alle Parteien, meine auch, aber im Grunde alle Parteien, nämlich einerseits zu sagen, ihr kämpft für die Freiheit, ihr seid die Speerspitze Europas, wir bewundern euch für euren Mut und lassen euch damit ganz alleine nicht länger durchhalten konnte. Ich merkte also, dass ich da an der Grenze der Unaufrichtigkeit agiert habe und dann habe ich sehr lange überlegt, ob ich aussprechen sollte, was ich richtig fand.
Also ich krieg dieses Bild von dir nicht mehr aus dem Kopf, was du eben gesagt hast, wie ein Golden Retriever. Desto mehr ich drüber nachdenke, desto mehr muss ich dir zustimmen. Aber erstmal die Erklärung. Ich stelle mir vor, der Mann ist vor Ort, korrigiert eine Meinung, die er hat, als überzeugter Grüner, und erklärt uns das jetzt hier im Nachhinein, zumindest was er inhaltlich damals gemeint, das finde ich erstmal okay und verständlich, oder hast du da ein Veto?
Was heißt Veto? Es ist ja ganz häufig so eine Erfahrung, wenn man irgendwo hinfährt und sich was anguckt, dass man dann seine Meinung vielleicht ein bisschen anpasst. Weil man
das ist doch positiv.
Aber das Interessante, was da drunter liegt, ist doch auch, also wir sind jetzt, 4 Jahre später, nachdem er das gesagt hat, er will Kanzlerkandidat werden. Was ist denn die Botschaft, die da drunter liegt? Erstens, ich habe mich sehr intensiv vorbereitet. Zweitens, ich hatte ein unglaubliches Gespür für die Menschen. Und drittens habe ich schon 1 Jahr vor allen anderen, habe ich schon gespürt, was richtig ist. Ich bin Visionär, ich kann führen. Ja, ich rieche, wie sich Weltgeschichte entwickelt. Das ist doch also die eigene Großartigkeit durch dieses etwas, ja, durch diesen Bescheidenheitsterror, durch diesen Bescheidenheitsgestus zu, das ist so ein typischer Habeck.
Ja.
Er macht sich so ganz klein, so ich war ganz demütig und mit den Botschaftsangestellten. Aber eigentlich habe ich es als Einziger und Erster schon vorher gecheckt. Das ist doch das, was er transportieren will. Und damit will er natürlich auch seine Kanzlerkandidatur untermauern und zeigen, ich kann nicht nur Wärmepumpen, ich kann auch Ukraine, ich kann auch die Großen.
Ja, und das, und du entdeckst da noch eine andere Ebene hinter, die ich bis eben, muss ich ganz ehrlich zugeben, noch gar nicht so betrachtet habe, weil für mich ist an der Geschichte eigentlich was ganz anderes entscheidend gewesen und deswegen auch der nächste O-Ton. Ich habe mich immer gefragt, wie kommt eigentlich diese Situation zustande, wie konnte er es eigentlich, also ich finde, inhaltlich hat Robert Habeck mit seiner Forderung recht, um das auch mal klar zu sagen, ich finde das inhaltlich richtig mit der Aufrüstung, oder ein schlimmes Wort, ich weiß, aber Waffenlieferung an die Ukraine klingt vielleicht dann immer noch ein bisschen smarter, aber ich habe mich immer gefragt, mit wem hat er das eigentlich abgesprochen, da hören wir auch noch mal rein.
Wir hatten damals eine kleine Delegation mit, der jetzige Osteuropa-Beauftragte Manuel Sarrazin war dabei, 2, 3 Leute aus meinem Team, ja, wir haben uns besprochen und nicht nur einmal, sondern intensiv. Die haben also mitbekommen, wie sehr ich damit gerungen habe, denn wir waren ja mitten im Wahlkampf und mir war schon klar, dass das für meine Partei nicht als Rückenwind, sondern als störend empfunden werden würde. Also ich wusste schon, was ich da tat, aber ich war es dann am Ende mir oder, darf ich das so sagen, meinem Gewissen schuldig, das auch mal auszusprechen.
Also das hast du mich jetzt eben doch schon gelehrt, dass ich darauf achte, also ich fasse das mal zusammen, dieses Habeck-mäßige, ich wusste, was ich tat und ich darf das so sagen, ich bin meinem Gewissen schuldig. Das ist der Gefühlspolitiker Habeck, habe ich verstanden. Auf der anderen Seite
fehlt ich mir ein bisschen, ja? Lieber Martin,
ja.
Das ist genau der Moment, wo du so André Rieu-Geigen
spielen musst. Ja.
Bei dem Gewissensteil.
Ja.
Auf der einen Seite ist das dann auch wieder so ein Offenheitsanschlag, so lässt die Menschen in sein tiefstes Inneres, in ein Gewissen blicken, also ich öffne mich. Ja. Auf der anderen Seite war es natürlich auch eine Perfidie erster Güte.
Ganz genau.
Was hat ihn davon abgehalten, einmal zum Smartphone, das übrigens auch in der Ukraine funktioniert, zu greifen und zu sagen, Annalena, wir haben hier ein Thema, da muss ich mit dir drüber reden. Ich kann nicht anders, ich muss die Bewaffnung, die Rüstungsexporte in die Ukraine. Kann sein, dass wir da einen Dissens haben. Wie gehen wir mit der Öffentlichkeit um? Spielen wir das so im Doppelpack, dass wir so beide Richtungen bedienen? Das hätte man einmal machen können. Insofern, und da wieder die Machtperspektive, er will jetzt selber in den Wahlkampf. Also mal vorausgesetzt, die Wahlen finden überhaupt so statt, wie wir das im Moment terminiert haben. Vieles spricht dafür, dass wir schon im nächsten März wählen. So, und er braucht für diese Wahl natürlich die Unterstützung des Annalena Baerbock-Lagers. Insofern kann man diesen Podcast auch so ein bisschen verstehen als eine Art Entschuldigung oder Erklärung für das Gegenlager und zu sagen, sorry, ich weiß, dass ich da ein bisschen nicht gebaut habe, ich habe nicht kommuniziert, aber ich muss hier an meinem Gewissen folgen. Das ist das Signal in die Partei rein. Verzeiht mir, liebe Baerbock-Fans, und kämpft jetzt für mich genauso, wie ich damals für Annalena gekämpft habe. Also die Botschaft geht rein in die Partei. Ich habe es nicht so gemeint, ich bin nicht böse.
Ja, und du ahnst es voraus, weil genau der Punkt wird, der kommt natürlich in dem Podcast auch zur Sprache. Und wie er das, ich sag mal, eher verschlüsselt sozusagen und dir unterjubelt, das hören wir auch nochmal, die Kommunikation mit Annalena Baerbock.
Wir haben telefoniert, ich war in einer Kaserne, es gab gerade Mittagessen, also 100 Soldaten haben da ihre Erbsensuppe geholt. Und es war eigentlich so eine ganz kameradschaftliche Stimmung. Übrigens ein Bild, das mir heute noch ganz häufig in den Kopf kommt, weil ich davon ausgehen muss, dass von diesen 100 Soldaten, mit denen ich die Erbsensuppe gelöffelt habe, die Hälfte oder wie viele tot ist. Ich nehme an, dass die im Krieg hohe Opferzahlen hatten. Es war jedenfalls ein Bataillon, das da ja schon, oder eine Einheit, die da schon an der Front war. Und ja, die Berichterstattung kennen Sie ja danach. Sie war halt nicht freundlich, kann man sagen. Und Annalena Baerbock hat damals versucht, die aufgebrachte Stimmung für ihren Wahlkampf so zu kanalisieren, dass der Laden, der grüne Laden, irgendwie zusammenbleibt. Also ist einzuordnen, sagen wir so. Und das respektiere ich wirklich sehr. Sie hat ja die Aufgabe gehabt, damals einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Das habe ich ohne Frage gestört an der Stelle. Das war mir bewusst. Deswegen war das die schwerste Entscheidung. Also ich wollte meiner Partei und auch Annalena überhaupt nicht schaden, wirklich nicht. Aber es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Und ja, heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie. Also ich habe da meine politische Identität über die Raison der Partei gestellt, aber das hat natürlich einen Schaden gehabt für die Partei.
Also er hätte auch einfach mal sagen können, ich habe es versäumt, Annalena Baerbock vorher anzurufen, das war ein Fehler. Aber was er da rumbaut, Erbsensuppe und Soldaten, die möglicherweise gefallen sind, hätte Markus Söder, also bei Markus Söder würde es heißen Schmutzeleien aus Bayern, aber er ist hier ja brutal bewusst in den Rücken gefallen. Das finde ich so heftig daran.
Ja, bewusst insofern, als dass er sich als politischer Profi natürlich hat ausrechnen können, was ist. Und damals waren die Grünen, auch das muss man mal kurz mal erläutern, ja die Friedenspartei. Ne?
Ja.
Die haben sich ja erst dann, Stichwort Toni Hofreiter, Panzer Toni, erst später jetzt quasi zu den treuesten Unterstützern der Ukraine entwickelt. Aber da haben wir Habeck, und da finde ich es auch super, dass die Interviewer ihn einfach laufen lassen und ihn nicht dazwischen grätschen. Da hast du Habeck wirklich als Meister der politischen Kommunikation erlebt. Erstens mal die persönliche Betroffenheit. Ne? Ich, Kameradschaft, Erbsensuppe, Trauer, die Hälfte von denen ist jetzt gefallen. Dann dieses Robin Hood-mäßige, ich war meinem Gewissen verpflichtet und das habe ich über die Parteiraison gestellt. Und ja, ich habe Annalena geschadet. Ich wollte ihr nicht schaden, habe ich aber. Das ist ja so ein bisschen, also für politische Verhältnisse ist das ja schon fast eine Entschuldigung, weil er eine Todsünde begangen hat, nämlich in einem Wahlkampf ist er der Spitzenkandidatin in den Rücken gefallen. Das tut man nicht. So, und wie gesagt, um da vorzubauen, dass Annalena sich dafür vielleicht nochmal recht, wie auch immer, hat er das jetzt gemacht. Aber, und auch da klingt wieder dieser Oberton, wenn ihr auf mich gehört hättet, dann gäbe es diesen Krieg vielleicht. Also dieses von wegen, ich wusste schon ja vorher, was da läuft. Und hätte Sarah hätte, mit mir wäre das nicht passiert. Das klingt ja so ein bisschen darunter gelegt, ne? Das Visionäre, das Checker.
Ist das aber nicht vom Prinzip total clever, weil er ist ja ein eindeutiger Gegenentwurf zu jemand wie Olaf Scholz.
Super clever, weil er da so verschiedene Sachen ineinander rührt. Also wie so ein Cocktail, ne? Wie gesagt, das ist die persönliche Betroffenheit mit den Soldaten, gleichzeitig die Entschuldigung, gleichzeitig das Visionäre. Und er trägt es in einer Art und Weise vor, dass man ihm das nicht übel nehmen kann. Man kann jetzt nicht sagen, er ist jetzt großmäulig oder überheblich, ganz im Gegenteil. Auch das ist ja dieses Retriever-Aste, sich im richtigen Moment immer wieder in diese Demo zu begeben. Ne? Ich wollte Annalena nicht schaden. Ich meine, was ist das für ein unglaublich großer Satz für einen Politiker? Stell dir mal vor, Markus Jünger sagt,
ganz genau.
Irgendwie nicht, ja, wir würden uns alle totlachen und sagen, ja, ausgerechnet du. Ja. So, und bei Habeck hat das immer so was Überzeugendes. Also, wie gesagt, ich will da auch gar nicht immer nur Strategie unterstellen. Die entscheidende Frage, die ich mir immer stelle, und die kriege ich leider in solchen Podcasts oder Interviews oder auch Fernsehgesprächen nicht raus, wo ist der echte Habeck? Also wie viel Attitüde, wie viel Überlegung, was folgt daraus, ist dabei? Und wo ist der pure, schiere, echte Habeck, der wirklich bei seinen Gefühlen und seinen Empfindungen und seinen Ängsten und so weiter ist. Und manchmal ist es halt so ein Darstellen von einem Gefühl. Da weiß ich immer nicht, das böse A-Wort, aber was ist da jetzt authentisch und was ist für die politische Bühne so zurechtdesignt?
Ja, und es gibt natürlich dann auch Momente, wo es kippen kann. Und bei Habeck, zumindest was die Beliebtheitswerte angeht, ist es ja auch gekippt. Und der Auslöser war ja ganz offensichtlich das Heizungsgesetz, dass die Bürger dann vielleicht irgendwann sagen, wir haben es durchschaut, bitte nicht noch eine Märchenstunde.
Ja, und vor allen Dingen, jetzt überleg mal, worüber reden wir gerade, jetzt gerade. Wir reden über die größte Wirtschaftskrise, die Deutschland seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, erlebt. Woher die jetzt kommt, dass die Automobilindustrie vieles auch selbst verpennt hat und dass man das jetzt wirklich nicht alles beim Wirtschaftsminister abladen kann, das ist schon klar. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr geschickt von ihm, von der Großbaustelle, die wir haben, nämlich deutsche Wirtschaftspolitik. Und sorry, das ist sein Ressort. Er ist der Wirtschaftsminister. Ja, ob das eine gute Idee war hin oder her, das ist jetzt nicht die Frage. Aber das ist seine größte Baustelle. Und in diesem Moment zu sagen, oh, meine schwerste Entscheidung war vor 4 Jahren in der Ukraine, ist natürlich eine sehr elegante Form des, wie sagt man, Agenda-Setting. Hm. Also er setzt das Thema einfach woanders hin. Ein hartes journalistisches Format hätte doch jetzt den Wirtschaftsminister und seine Verantwortung beziehungsweise seine Pläne für eine zukünftige bessere wirtschaftliche Entwicklung.
Aber darum ging es ja nicht.
Naja, entschuldige, ich sag noch mal ein Beispiel. Ja, es gab ja dann doch eine ganze Menge Debatten über diese 3 Atomkraftwerke, die noch am Netz waren. Das war in dem ersten Ukraine-Winter, wir erinnern uns. Und die liefen ja noch. Und die wurden ja dann, ich glaube, es war zum 31. März oder was, 15., wurden die ja dann abgeschaltet. Und viele Menschen haben sich gefragt, wie kann man in einer Zeit, wo die Energie knapp ist und der Strom teuer und so weiter, diese 3 Mühlen einfach so abschalten? Hätte man nicht noch auch zusammen mit Versicherungen, Energiebetreibern und also Energieanbietern irgendwie die noch ein paar Monate länger laufen lassen können, um diese Stromlücke, die wir nun haben, vielleicht ein bisschen zu überbrücken? Das hätte mich persönlich viel mehr interessiert, ob das nicht eine schwere Entscheidung gewesen war, die abzuschalten, weil klar, Anti-Atom, das ist Gründungsmythos der Grünen, und die weiterlaufen zu lassen, wäre ja für mich auch so eine Werte-Gewissen-Parteifrage gewesen. Hätte ich ehrlich gesagt viel spannender gefunden und ich finde die Entscheidung auch viel dilemmahafter als Waffen für die Ukraine.
Ja, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück, wie er sowas hinterher abräumt. Ne? Das ist ja so eine Art von ihm, ne? Ja. Du hast es eben so ein bisschen auch dieses Demütige, aber im Hintergrund dann auch immer noch hängt der Satz mit drin, so habe ich dich verstanden. Ich wusste es aber besser als ihr. Ne? Das, bitte genau. Bedenkt das mal, dass ich ein ganz schlauer bin. Und als er das Heizungsgesetz nun verbockt hatte, im wahrsten Sinne, da hat er etwas hinterher gesagt, das habe ich nur gelesen erst und habe gedacht, das kann nicht sein, das hat er nicht gesagt, aber er hat es tatsächlich so gesagt.
Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen. Ja, das hat man ja gesehen, dass dann sozusagen der Gegendruck sofort da war. Und es wäre ein Gegendruck gewesen, der wahrscheinlich den gesamten Klimaschutz am Ende von den Füßen geholt hätte.
Also darf ich das mal so formulieren? Wir stellen uns vor, ein konservativer Politiker stellt eine steile These auf zum Thema Asylrecht, will da irgendwas beschließen, muss das zurücknehmen und sagt hinterher, das war ein Test, ich wollte mal schauen, wie weit ich gehen kann.
Vor allen Dingen, weil da ja in der, ich sag mal, in der Subline dasselbe klingt wie in der Ukraine. Das war ein Test, aber das Volk, die einfachen Menschen, die waren noch nicht so weit, Klammer auf, wie ich, Klammer zu. Ich weiß, was gut ist. Ich weiß, dass das mit dem Heizen und dem CO2 ein Problem ist, was es objektiv ist. So, ich bin zu weit gegangen. Ich habe die Leute überfordert. Mein Weg ins Licht, da bin ich einfach schon ein paar Schritte voraus und Marcel, der Trottel mit seiner Öleitung, der kommt da einfach nur nicht mit. Ja? Und ich habe ganz viel Mitgefühl für diese Menschen und ihre Sicherheit. Und meine eigene Messias-Haftigkeit habe ich da einfach ein bisschen übertrieben. Das tut mir auch zu leid. Und ich bin, das ist so, wie, weiß ich, Jesus läuft übers Wasser und sagt, ey, kommt doch alle mit, ne? Und sie saufen dann alle ab. Und er sagt, ich bin zu weit gegangen. Und mein Doktorvater, Professor Karl Rudolf Braut, hat interessanterweise was ganz Ähnliches gepredigt, was meine Frau, die Psychologin, auch immer wieder predigt, nämlich versuche den Perspektivwechsel. Warum kommt Habeck in einen solchen Podcast in diesem Moment und warum erzählt er das?
Ja.
Weil er endlich von irgendwem zu einem Podcast eingeladen wird? Nein, es stapeln sich Dutzende, wenn nicht Hunderte Anfragen in der Pressestelle des Bundeswirtschaftsministeriums oder bei den Grünen, wo auch immer. Also der kann überall hingehen. Deine Überlegung ist doch, ich habe totale Angst zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz, zwischen diesem Duell der beiden in einem möglichen Bundestagswahlkampf zerrieben zu werden. Das ist ein Phänomen, was wir aus Wahlkämpfen kennen. Wenn es zu so einer duellhaften Situation kommt, dann verlieren alle anderen. Also das hast du zum Beispiel ganz klassisch Baden-Württemberg, da ist der Kampf immer zwischen Grün und CDU und die SPD ist da bis zur Unkenntlichkeit verschwunden. So, das heißt, Habeck muss stattfinden. Ja, und dafür braucht er unbedingt seine Partei. Und seine Partei ist nicht nur begeistert von ihm, ne? Es gibt ja los, Fundis und. Das heißt, er muss sie einsammeln. Das heißt, aus der Habeck-Perspektive geht es jetzt darum, die Partei zusammenzubinden. Du hast es gesagt, im Hinblick auf den Parteitag. Und die zu einer möglichst schlagkräftigen Einheit zu formen, die mir dieses Schicksal erspart, zwischen Scholz und Merz irgendwie so runterzufallen. Das ist seine Perspektive. Es ist nicht seine Perspektive von, oh, jetzt endlich habe ich die Chance, mal im Beichtstuhl zu sein oder endlich kann ich mal die Wahrheit erzählen oder so. Politiker und Politikerinnen kommunizieren, weil sie Zwecke erreichen wollen. Insofern bin ich total gespannt, welchen russischen Bären Sarah Wagenknecht in der Folge wem auch bindet.
Ja.
Weil die kann das noch besser als Habeck.
Das stimmt. Wir haben jetzt über diesen Podcast so viel geredet. Ich sag nochmal, den gibt's auf allen bekannten Podcast-Portalen. Meine schwerste Entscheidung ist der Titel. In der ersten Folge Robert Habeck, dann kommt wohl Sarah Wagenknecht. Das ist auf jeden Fall etwas. Also Hajo, wenn du Lust hast, können wir auch über Sarah Wagenknecht dann nochmal sprechen. Aber zum Schluss... Oder sagst du nein? Über Sarah Wagenknecht möchtest du doch machen wir, ne?
Sarah Wagenknecht ist halt...
Sarah Wagenknecht.
Die kriegt zu viel Aufmerksamkeit dafür, dass sie die Probleme dieses Landes einfach gar nicht lösen will.
Ja,
sie liegen in der Thüringer, sächsischen, brandenburgischen Landespolitik. Ich habe noch nicht ein einziges Wort zum Thema Nahverkehr, Bildung, Gesundheitsvorsorge, irgendwas zur Länderpolitik, sondern es ist immer nur dieses Aufstampfen, so von wegen, ihr müsst jetzt aber gegen Krieg sein. Ich finde es verantwortungslos und sehr egomanisch, aber das soll ja in der Politik
kommen. Hajo, wollen wir zum Schluss nochmal lachen?
Unbedingt.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eher zum Fremdschämen, weil das war in den letzten Tagen auch Thema und du hast eben gesagt, Perspektivwechsel, das machen wir jetzt auch mal. Für Comedians, glaube ich, wird es jetzt langsam schwer, weil die Politik jetzt selber Comedy macht. Ich spreche vom Fraktionsvorsitzenden der FDP im Deutschen Bundestag, Christian Dürr. Und der wollte mal zeigen, dass er Jugendsprache kann. Und wer es noch nicht kennt, weiß spätestens jetzt, das kann nur schiefgehen.
Willkommen im Bundestag, wo der Real Tea stattfindet. Hier machen wir die Politik und das nicht auf Low-Key, sondern Full Power. Hier wird delivered. Da sitzen alle Abgeordneten, quasi die Squad-Goals der Politik. Slay. Das hier ist die Regierung. Das sind quasi die OGs, die versuchen, die Vibes stabil zu halten. Position? Nett, weil sie niemals ihre Energy dopen können. Hier ist euer Boy, OG Christian Lindner. No cap. Pop-off King. Seine Reden? Purer Slay. Am Pult liefert er Lit up. Jeder Antrag on point. He understood the assignment. Und wenn er redet? Immaculated Vibes. Seine Anzüge, drippy AF, Chef's Kiss. Und hier, Leute, der Spot, wenn du richtig hangry bist. Die Bockwurst hier, die hittet anders. Trust me. Und am langen Tag ist das der Gamechanger. Spaß beiseite, am Ende geht's hier um die Zukunft. Wir entscheiden über Stuff, der für euch, no cap, mega wichtig ist. Leute, der Bundestag hat Vibes. Man muss sie nur fühlen. Peace out.
das Beste daran ist, dass er zum Schluss sagt, Spaß beiseite. Also wo war da der Spaß? Ist das nicht jetzt eigentlich, ich übertreibe es ein bisschen, für SPD und die Grünen spätestens jetzt der Grund, wisst ihr was, wir steigen aus der Ampel aus, wenn ihr so einen Quatsch verzapft, das geht doch nicht.
Also ganz ehrlich, erstens mal habe ich ungefähr die Hälfte nicht verstanden, weil ich habe zwei Söhne, die eigentlich so sprechen müssten, das aber nicht tun. Insofern jetzt die Frage, war das wirklich Jugendsprache oder war das irgendwas zusammengegoogeltes, so die Worte des Jahres aus den letzten 10 Jahren, wie man, Marcel, du bist ja okay, drippy Basecap, die du da deliverst, hey, total, nee, Alter, und nicht low-key dir, ne? Also, sorry, kann man waschen?
Nee, sollte man aber nicht.
Ich habe von der FDP schon deutlich weniger unterhaltsame Beiträge.
Ach, tatsächlich. vor allem wer ihn dabei nicht gesehen hat, ich meine, er hat den typischen BWLer-Anzug an, Krawatte und der sieht alles andere als nach Jugend aus. Also es ist wirklich der helle Wahnsinn. Aber gut, wie gesagt, ein bisschen Comedy und ein bisschen was zum Lachen zum Schluss kann ja nicht schaden. Also ich sag tausend Dank an dich, Hajo, dass du das mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir auch so ein bisschen Spaß gemacht, den Robert Habeck zu analysieren. Golden Retriever, ich werde es nicht vergessen.
Du, und wir haben echt hier real to delivered, Alter. Ja, also Digga, das echt richtig drippy.
Tausend Dank. Google das jetzt. Ja, mach mal. Tausend Dank an dich. Schöne Grüße nach Berlin und allen Hörern und dir natürlich auch ein schönes Wochenende.
Tschüss, mein Lieber.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.